D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist die erste Pressekonferenz, die Donald Trump hält, seitdem klar ist, dass er der nächste Präsident der USA werden wird. Es wird auch live im Fernsehen übertragen, unter anderem von CNN. Ich habe hier das mal angemacht bei mir im Studio. Also ich kann jetzt noch nicht hören, was er sagt, sondern nur so ein bisschen seine Mimik ablesen. Und ich finde, er guckt so irgendwas zwischen sehr streng und auch sehr ernsthaft. Und was ganz oft dabei ist, Donald Trump hebt die ganze Zeit so oberlehrermäßig seinen Zeigefinger in die Höhe seiner Brust, wenn er etwas sehr vehement, so interpretiere ich das zumindest, erklären will. Pascal Fischer ist bei mir heute Abend im Studio. Wie siehst du das?
Ja, es ist so eine komische Mischung aus, er nimmt sich so ein bisschen zurück und will präsidialer werden, aber dann zeigt er doch wieder mit seinem Finger auf die Presseleute wie so Untergebene irgendwie, oder?
Ja, schauen wir mal. Also er hat auf jeden Fall auch schon den einen oder anderen Kommentar abgegeben und schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Was Donald Trump heute Abend in dieser ersten Pressekonferenz, in dieser offiziellen, zu sagen hatte, das werden wir gleich noch besprechen mit unserem Korrespondenten, der live vor Ort ist. Pascal Fischer und ich wünschen euch schon mal einen schönen guten Abend. Und ich bin Sonja Meschkat. Hallo.
D-Radio Wissen.
Die Polizeigewerkschaft in Berlin findet das besorgniserregend und es sei ein Ausdruck der Unsicherheit der Menschen. In Berlin haben sich die Anfragen auf den kleinen Waffenschein vervierfacht. Mal in Zahlen. 2015 sind etwas über 800 genehmigt worden und im vergangenen Jahr waren es dann über 4.400. Das bedeutet, mittlerweile besitzen über 13.700 Berliner einen kleinen Waffenschein. Und eine von ihnen, das ist Caroline Mathieu. 24 Jahre alt, sie studiert Informatik und Physik in Berlin. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, warum sie sich denn überhaupt eine Schreckschusswaffe besorgt hat.
Mehr oder weniger, also einerseits schon aus der Not Gedrungenheit, dass es ja schon häufiger vorkommt, dass ich abends alleine nach Hause laufe und ich wohne ja auch ein bisschen abgelegen in Adlershof im Industriegebiet und da ist häufiger außer mir keiner unterwegs. Ist auch nicht alles so gut beleuchtet und ich wollte einfach irgendwas dabei haben, dass ich im Notfall Angreifer auch effektiv abwehren kann, falls was passieren sollte, was ich natürlich nicht hoffe.
Seit wann hast du die?
Seit ziemlich genau einem Jahr, das war letztes Jahr Ende Januar, am Anfang Februar.
Und gab es dafür dann für dich einen konkreten Anlass oder hattest du schon länger irgendwie diesen Gedanken, du hättest gerne mal was, mit dem du dich zur Not erstmal verteidigen könntest oder woraus ist das entstanden?
Also überlegt habe ich das länger, das war auch so ein laufender Prozess, das war jetzt nicht von jetzt auf gleich, dass ich meinte, ich brauche das jetzt. Der Auslöser war, dass ich mitbekommen habe, dass immer mehr Leute jetzt den kleinen Waffenschein beantragen und ich mir dann natürlich auch gedacht habe, wenn ich es jetzt nicht mache, dann dauert das vielleicht Monate, bis ich dann eine Antwort bekomme, einfach weil sich das ja auch dann irgendwie hinauszögert mit den Bearbeitungszeiten. Und das war so der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt direkt im Januar und dann habe ich es eben schon fertig.
Genau. Und wie lief das dann ab, diesen kleinen Waffenschein? Den hast du ohne Probleme bekommen? Brauchtest du dafür irgendwelche Voraussetzungen?
Das ist in Berlin und bundesweit generell relativ einfach. Die einzige Anforderung ist, dass man nicht vorbestraft sein darf. Das bin ich sowieso nicht. Also das war daher keine Hürde. Und ich bin zur nächsten Polizeidienststelle gegangen, habe den Antrag ausgefüllt, habe ein Überweisungsformular bekommen für die Gebühren. In Berlin sind das 50 Euro, das unterscheidet sich aber. Ja, dann 5 Wochen später hatte ich es im Briefkasten.
Aber das heißt, du hast jetzt keine Schulung gebraucht oder woher weißt du, wie du jetzt mit dieser Waffe umgehst?
Schulung oder sowas gibt's nicht, das ist richtig. Das finde ich auch sehr schade. Also es wäre schon schön, wenn es vielleicht freiwillige Kurse gäbe, damit sich die Leute informieren können, weil es ja doch irgendwas ist, was man vielleicht nicht jeden Tag benutzt. Sowas habe ich bisher leider noch nicht gefunden und ich habe mich dann auch selber informieren müssen. Ich habe sehr viel auf YouTube geschaut und das fand ich anfangs ganz hilfreich.
Und was für Munition ist da drin?
Es gibt 3 verschiedene Sorten von Munition. Das eine ist die ganz normale Platzmunition, die macht im Prinzip nur Krach. Und dann gibt es noch Pfeffer und CS-Gas.
Und diese Waffe trägst du jetzt immer bei dir, oder wie ist das?
Das kommt drauf an, wo ich hingehe. Wenn ich weiß, dass ich spätabends nach Hause komme alleine, dann habe ich es meistens mit. Wenn ich aber vom Training zum Beispiel komme, wo ich jetzt keine Wegschließmöglichkeit habe, also kein Spind oder so, dann lasse ich es lieber zu Hause, weil ich natürlich nicht will, dass andere Zugriff drauf haben.
Wovor oder vor wem sollte ich denn diese Pistole eigentlich beschützen?
Vor jedem möglichen Angreifer. Also wer das ist, was das ist, ob das jetzt ein Wildschwein ist, ob das eine Frau, ein Mann oder ein Rentner oder ein Kind ist, das ist mir völlig egal. Also wer mich wirklich angreift im Sinne von § 32 StGB, den will ich damit abwehren.
Okay, also dir geht es um das Abwehren. Warum ausgerechnete Pistole? Ich habe mich im Vorfeld gefragt, ich meine, man könnte sich Pfefferspray besorgen beispielsweise oder einen Selbstverteidigungskurs machen. Könnte man auch Angreifer mit abwehren?
Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten und letztendlich muss jeder schauen, was für ihn am besten passt. Vom Pfefferspray persönlich habe ich Abstand genommen, weil ich für mich festgestellt habe, ich brauche einfach zu lange, um das aus der Tasche zu ziehen und richtig rumzuhalten. Ist natürlich eine runde Dose, die hält sich ganz anders als ein Pistolengriff. Den zieht man, hat es sofort in der Hand und kann schießen und weglaufen. Wenn ich aber erst anfangen muss, die Dose richtig rumzuhalten, dann weht vielleicht der Wind ungünstig, dann kriege ich das Ganze ab. Dann schade ich mir im Zweifel eher selber und das wollte ich ganz gern vermeiden. Was Selbstverteidigungskurse angeht, finde ich sehr sinnvoll. Ich würde allerdings nie freiwillig in einen Nahkampf gehen, weil ich nicht weiß, was der Gegner drauf hat. Und ich kann zwar 10 Jahre lang Kampfsport machen, ich habe da auch ein bisschen Erfahrung. Ich weiß aber generell dennoch immer noch nicht, wie gut trainiert ist jetzt mein Feind, was kann der, macht der vielleicht auch Kampfsport, ist der vielleicht 5-mal die Woche im Fitnessstudio, hat der ein Messer dabei, solche Sachen.
Du arbeitest nebenbei auch als Model, ne?
Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau, also das ist mehr so ein Hobby, da bekomme ich auch kein Geld für.
Hobby, okay. Auf deinem Instagram-Account gibt es ein paar Fotos von dir mit Waffen. Also eins mit einem Maschinengewehr, zwei mit einer Pistole und dann noch so zwei einzelne Fotos mit einer Pistole.
Genau.
Warum ist dir das so wichtig, dass du das noch postest auf deinem Instagram-Profil?
Das ist mein privater Account und ich will ja auch schon die Sachen zeigen, die ich auch mache. Und das gehört auch irgendwie auch zu meinen Hobbys, da ich auch dem Schießsport so ein bisschen nachgehe. Also auf der sportlichen Ebene. Das Bild mit dem Maschinengewehr, das ist eine Softair-Waffe, die hatten wir beim Fotoshooting. Da haben wir also ein richtiges normales Shooting gemacht und an dem Platz, wo wir waren, haben zwei Jugendliche Softair gespielt. Und ich fand das ganz cool, habe gefragt, ob ich ein Foto damit machen darf. Die haben es mir gegeben und wir haben da so zum Spaß 2-3 Bilder gemacht.
In Berlin haben sich die Anfragen auf den kleinen Waffenschein vervierfacht und Caroline Mathieu ist eine von den Berliner bzw. Berlinerinnen, die sich so einen kleinen Waffenschein besorgt haben und noch dazu eine Schreckschusspistole, warum sie die gerne bei sich trägt, wenn sie alleine unterwegs ist, wenn spät ist und auch schon dunkel. Das hat sie uns hier erklärt in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist die erste Pressekonferenz, die Donald Trump gehalten hat, seitdem er die Wahl zum US-amerikanischen Präsidenten am 8. November gewonnen hat. Dieser Termin ist immer wieder verschoben worden und heute war es dann soweit. ARD-Korrespondent Kai Clement war live dabei am Trump Tower in New York. Kai, die Pressekonferenz ist seit 10 Minuten ungefähr zu Ende. Und Trump hat sehr viele Themen untergebracht. Was ist die wichtigste Information, die du bekommen hast?
Vielleicht kann man zwei Sachen nennen. Zum einen hat er eingeräumt, es sei wohl tatsächlich Russland gewesen, dass sich in den amerikanischen Wahlkampf gehackt habe. Da war er bisher ja nicht sehr eindeutig und hat zu diesem Punkt dann zugleich auch Stellung genommen zu den Vorwürfen, die seit gestern Abend kursieren. Berichte, die ihn angeblich belasten, sowohl bezüglich seiner Geschäfte als auch bezüglich von einer Art Sexaffäre, die es in Russland gegeben haben soll bei einer Geschäftsreise. Dazu hat er sich auch geäußert, gesagt, das sei alles ein Haufen Müll, krank geradezu so etwas zu veröffentlichen. Vielleicht kann man das zusammenfassen in einem Punkt. Und das andere ist natürlich der Riesenpunkt, wie wird er als Präsident künftig noch die Geschäfte, die sein Unternehmen leiten können. Und da hat er erklärt, er wolle die Geschäfte seinen Kindern übergeben, sich ganz aus dem Unternehmen zurückziehen, aber auf keinen Fall verkaufen. So weit will er nicht gehen, denn das Unternehmen lebe von dem Namen und der Marke Trump und die sei nun einmal er.
Falls ihr euch wundert, warum das immer mal so ein bisschen knackt bei uns in der Leitung, Kai steht gerade wirklich live vor dem Trump Tower und muss sich da mit ganz vielen anderen Journalisten, Kollegen ein Wi-Fi teilen. Also von daher kann es ab und zu mal zu Aussetzern kommen. Kai, hat Donald Trump denn mehr Konkretes gesagt, auch zu seinen politischen Plänen?
Ich würde sagen, er hat sehr viele Themen angesprochen, so wie du es ja auch schon gesagt hast, aber wenig Konkretes dazu geliefert. Dazu vielleicht ein paar Beispiele. So hat er gesagt, ja, wir werden die Mauer zu Mexiko bauen und ja, es wird auch eine Mauer sein, aber Mexiko wird zunächst nicht dafür zahlen. Sie kriegen sozusagen später die Rechnung und dann werden sie es schon tun. Wie so etwas funktionieren soll, keine Erklärung. Weiteres Beispiel Obamacare, die Krankenversicherung, die Millionen Menschen hier nun einen Gesundheitsschutz gebracht hat. Die soll umgehend abgeschafft werden. Auch das war vorher schon bekannt. Das war eines seiner Wahlversprechen. Er hat nun gesagt, sie soll umgehend durch ein besseres und ein günstigeres Modell ersetzt werden. Wie das nun wiederum aussehen soll, auch dafür war in dieser fast einstündigen Pressekonferenz, also nicht gerade kurz, dann auch wieder keine Zeit für Erklärungen. Er ist da mehr von Thema zu Thema gesprungen. Der nächste Richter für den obersten Gerichtshof, ein Beispiel, seine Kabinettsposten, die er benannt hat. Das sind alles Punkte, die er angesprochen hat in einem ziemlichen Themenmarathon.
Was ich noch mitbekommen habe, ist, dass er seine Unternehmen an seine Söhne abgeben will. Er will sich aus diesem kompletten Geschäftsbereich rausziehen. Ist das glaubhaft?
Ja, das ist ja eines der größten Probleme der Präsidentschaft. Wie soll es funktionieren, dass ein Unternehmer gleichzeitig Präsident des Landes ist, ohne in Interessenskonflikte zu kommen? Die Weitergabe der Geschäftsführung an seine Kinder ist das Versprechen, was er schon länger gegeben hatte. Aber auch da sagen Kritiker, das bleibt doch sozusagen in der Familie. Es ist keine vollkommene geschäftliche Trennung. Also insofern ist fraglich, ob damit die Antinepotismusgesetze, also die Trennung von Geschäftsinteressen und Privaten, ob das damit, dass damit gerecht werden kann. Er hat noch ein bisschen versucht, einen Witz draufzusetzen und hat gesagt, er werde dann in 8 Jahren, also er geht auch gleich mal von einer Wiederwahl aus, er werde dann in 8 Jahren seine Kinder fragen, habt ihr es gut gemacht? Wenn nicht, then you're fired, dann seid ihr entlassen, genauso wie er das früher in seiner Show ja immer gesagt hat.
Was war denn dein Eindruck von Donald Trump auf dieser Pressekonferenz? Wie hat er auf dich gewirkt?
Naja, es war ja schon überraschend, wie lange man auf diese Pressekonferenz warten musste. Es war ja nicht erst seit seiner Wahl, dass er keine mehr gegeben hat. Er hat schon seit Juli keine mehr gegeben. Fast ein halbes Jahr warten Journalisten darauf. Entsprechend begierig waren sie, entsprechend zahlreich die Frager. Und er hat einen relativ ruhigen Auftritt gegeben, aber auch gleich wieder die Medien gescholten für ihre oftmals, wie er es findet, unfaire Berichterstattung, für eben auch die Weitergabe dieser Informationen zu seinen angeblichen Affären. Da ist er in die Offensive gegangen und hat wieder einmal die Medien gescholten für das, was sie seiner Meinung nach alles falsch über ihn berichten. Es gab zwischendurch auch durchaus tumultartige Szenen, wo Journalisten unbedingt eine Frage stellen wollten und er ihnen gesagt hat, du kommst nicht dazwischen, du bist ohnehin unverschämt und laut, ich nehme jetzt jemand anderen dran. Also auch solche Szenen hat es bei dieser Pressekonferenz gegeben.
Kai Clement, ARD-Korrespondent, war heute live dabei der Pressekonferenz von Donald Trump. Es war nicht ganz die erste, aber die erste seit langem, die er gegeben hat, seitdem klar ist, dass er der nächste amerikanische Präsident wird. Und die Reaktionen auf diese Pressekonferenz, um die werden wir uns dann in der nächsten Stunde nochmal ausführlich kümmern.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Also was Wissenschaftler so alles durchdenken, das ist schon faszinierend auf eine Art und Weise. Unter anderem mit welcher Geschwindigkeit der Saft beim Orangenschälen aus der Schale schießt. Da haben wir uns ja gestern drum gekümmert. Und heute gibt es eine minutiöse Studie dazu, wie schnell die Menschheit von Zombies hinweggerafft werden würde. Wenn es denn Zombies gäbe, na dann mal los, Pascal. Wie schnell denn?
Ja, in nur 100 Nächten der lebenden Toten.
Ja, wie was? Also bei 7,5 Milliarden Menschen ging ja relativ schnell. 100 Tage, finde ich, Nächte vielmehr, klingt nicht so viel.
Ja, aber so ist es. Das sagen zumindest die Studenten der University of Leicester in Großbritannien. Sie haben ihre Studie im Journal of Physics Special Topics veröffentlicht. Ist ja wirklich ein Special Topic. Mhm. Titel Zombie Infections, Epidemiology, Treatment and Prevention. Sie machen also folgende Annahmen. Ein Zombie kann 20 Tage ohne Menschenfleisch auskommen, also selbst mal durch so eine kleinere Wüste schlurfen und so weiter. Er hat aber generell eine 90-prozentige Chance, jeden Tag mindestens einen Menschen zu beißen und damit natürlich zu infizieren. Eine Rate, die übrigens doppelt so hoch ist wie bei der mittelalterlichen Pestepidemie. In 20 Tagen dann hätten wir schon eine Epidemie und wenige Tage danach schon eine Pandemie, also über Ländergrenzen hinweg geht das dann. Nach 100 Tagen bedrohen uns 190 Millionen Zombies und es atmen nur noch 273 Menschen, meist auf Inseln.
Und man darf ja nicht vergessen, wenn die Zombies einen Menschen killen, dann wird der Gekillte ja auch wiederum zum Zombie. Das potenziert sich ja auch noch. Das ist wirklich der totale Wahnsinn. Und wir werden dann einfach gebissen, ohne mal irgendwie in Gegenwehr zu gehen. Also hier Gewehr, Axt, Speer, Dynamit, alles drauf auf den Zombie.
Ja, also unsere Wehrhaftigkeit, die hatten die Studenten nicht sofort eingerechnet. Die bezifferten sie dann in einer zweiten Modellrechnung mit 10%. Das bringt uns als Menschen aber nicht so viel. Auch hier ist die Menschheit nach ungefähr 100 Tagen fast futsch. Aber 10.000 Tage nach der Epidemie erholt sich die Menschheit langsam. Die Zombies kriegen ja kein Frischfleisch mehr und werden langsam lahm, ne? Und dann geht's ganz langsam bergauf.
Was man so alles ausrechnen kann. Also, euer Gartenbunker sollte Konservendosen für 10.000 Tage haben. Sind ja nur 27 Jahre.
Puh, Glück gehabt.
Und dazwischen vielleicht noch ein bisschen The Walking Dead gucken, kommt man richtig gut drauf.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ist doch schön, wenn man die Wahl hat im Supermarkt vor der Kühltheke. Ja, da stehen nicht nur 2, sondern 20 Joghurts drin oder einmal um die Ecke geguckt, ein Regal weiter. Da gibt es nicht nur 3, sondern 30 Schokoriegel oder Frühstücksflocken oder was auch immer. Und ihr könnt dann eben aussuchen, was ihr am liebsten kaufen wollt. Nur das, was nach Vielfalt aussieht, das ist gar keine. Und das liegt daran, dass Lebensmittel- und Agrarmarkt von wenigen weltweiten Großkonzernen dominiert werden. Nachlesen kann man das im Konzernatlas. Das ist eine gemeinsame Studie unter anderem von Oxfam Deutschland, vom Bund oder auch der Heinrich-Böll-Stiftung. Und dort arbeitet Christine Chemnitz, die ist dort Referentin für internationale Agrarpolitik. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, warum uns das Sorgen machen sollte, dass sich 50 Konzerne, von denen ist die Rede, den Weltmarkt der Ernährungs- und Agrarindustrie aufteilen.
Letztendlich ist die große Konzentration im Lebensmittel- und Agrarbereich einfach für ganz unterschiedliche Personengruppen ein Riesenproblem. Es ist zum einen, und das können wir ja auch in Deutschland ganz deutlich sehen, schlimm für die Bauern. Die Bauern können nicht mehr auswählen, welches Saatgut sie von wem kaufen. Sie kriegen keine guten Preise mehr, weil die Konzentration in den Supermärkten so hoch ist und sie sich nicht mehr auswählen können, an wen wollen sie verkaufen. Aber es ist auch schwierig für die Konsumenten, weil natürlich auch die Wahlfreiheit derjenigen eingeschränkt wird, die immer wieder in denselben großen Supermarktketten einkaufen müssen, Produkte von denselben Konzernen. Letztendlich ist eine Vielfalt im Regal sich abbildet, die da eigentlich aber gar nicht eine wirkliche Vielfalt ist.
Was heißt das denn dann konkret? Also ich stehe jetzt im Supermarkt und gucke mir irgendwie die 30 unterschiedlichen Joghurts an, die es da gibt. Aber unterm Strich sind das vielleicht nur 1 oder 2 Anbieter?
Genau, unterm Strich ist das genau das. Das sind ganz, ganz wenige Anbieter, die zunehmend ja eben auch, und das ist eben auch das Tragische, von immer weniger Bauernhöfen kaufen. Das sind riesige Molkereien, die von Bauern kaufen, die immer mehr Kühe halten. Und viele der kleinen Bauern müssen aufgeben, weil sie eben so geringe Preise für ihre Produkte kriegen. Und das befördert eine Landwirtschaft, die wir eigentlich als Konsumenten hier in Deutschland gar nicht wollen. Es ist nämlich auch schlimm für Umwelt, Klima, Biodiversität und zwar aus dem Grunde, weil sich nämlich natürlich aus den Marktmachtstrukturen auch politische Machtstrukturen ableiten. Und es gibt kaum einen Sektor, der in den letzten Jahren so stark kritisiert wurde für die Klimaschädlichkeit, für die Umweltschädlichkeit, für die Schäden an der Biodiversität und so resistent ist gegen alle Formen der Veränderung. Und das liegt natürlich an den Machtstrukturen, die wir im Konzernatlas beschreiben.
Bei welchen Lebensmitteln ist denn die Konzentration jetzt auf einzelne große Konzerne besonders groß?
Einzelne riesige Konzerne haben halt ganz, ganz viel Marktmacht in der Lebensmittelherstellung. Die Namen, die man kennt, sind Nestle, Tyson Food als großer Fleischhersteller, aber auch Mars. Und da gibt es Produkte wie zum Beispiel Frühstücksflocken oder auch Babynahrung, so Fertigprodukte dann auch, Käse, Suppen, Süßwaren, wo überall die globale Konzentration wirklich weit über 50% und teilweise wirklich über 90% liegt.
Was ist denn mit uns Verbrauchern? Also ich meine, wir kaufen die Sachen und welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Also welche Macht im Endeffekt haben wir auch, um gegebenenfalls daran etwas zu ändern?
Einmal gibt es Formen von solidarischer Landwirtschaft, wo Konsumenten und Konsumentinnen sich jetzt gemeinsam zusammenschließen und sagen, eigentlich wollen wir gar nicht mehr nur Verbraucher sein, sondern wir wollen sowas werden wie Co-Produzenten, wir wollen nah an einem Bauern dran sein, wir beteiligen uns auch an gewissen finanziellen Risiken und organisieren uns sozusagen in einer Form mit der Landwirtschaft solidarisch mit den Bauern und kriegen dafür, dass wir einen bestimmten Geldbetrag im Jahr bezahlen, einen bestimmten Anteil an der Ernte dieses Betriebes. Das geht aber natürlich auch viel unaufgeregter, ne? Sich mal mehr zu überlegen, wo kaufe ich eigentlich ein? Muss es eigentlich wirklich jedes Mal wieder bei Edeka Netto oder Lidl sein? Kann ich nicht auch in den Biomarkt gehen? Vielleicht auch nicht in eine Biomarktkette, sondern in einen Bioladen, der nicht zu einer großen Kette gehört. Das sind natürlich ganz vielfältige Optionen, die wir als Konsumentinnen und Konsumenten haben.
Frau Chemnitz, eine letzte Frage habe ich noch. Ich sehe mich jetzt gerade wieder im Supermarkt und ich stehe vor dem großen Regal und ich finde, es ist ja ein bisschen schwierig zu erkennen, welche Marke jetzt zu welchem Konzern gehört und ob ich den jetzt gerne unterstützen will, indem ich diesen Joghurt oder diese Milch oder was auch immer kaufe. Wie kann das eigentlich gelingen? Also gibt es da irgendeine Lösung, dem Verbraucher noch ein Hilfsmittel an die Hand zu geben?
Ehrlich gesagt, ich glaube, das kann nicht wirklich gelingen. Sie können das leider nicht erkennen, welches Produkt am Ende zu welchem Konzern gehört. Und was aber unbedingt passieren muss, ist, dass es eine viel bessere Kennzeichnung insgesamt gibt. Wie werden Produkte eigentlich hergestellt? Zum Beispiel, aus welcher Art der Tierhaltung kommt eigentlich das Schnitzel, das Sie gerne kaufen möchten? Wie werden die Tiere gehalten? Mit was für einer Art von Futter wurden sie gefüttert? Und solche Kennzeichnungen verlangt der Verbraucher und die muss die Politik auch sicherstellen.
Umwelt- und Entwicklungsorganisationen haben heute den Konzernatlas vorgestellt und das Ergebnis daraus ist, 50 Konzerne kontrollieren die Hälfte des Umsatzes in der weltweiten Lebensmittelindustrie. Ich habe darüber gesprochen mit Christine Chemnitz. Die ist Referentin für internationale Agrarpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Und auch die haben bei dieser Studie mitgemacht.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
So, dann können wir jetzt endlich auch mal dahinter ein Häkchen machen.
Wir sind ganz erstaunt, dass wir das noch erlegen dürfen. Wir haben schon gedacht, wir müssen einen Rollator hier rein.
Die Elbphilharmonie in Hamburg ist dann doch noch fertig geworden. Hat zwar 7 Jahre länger gedauert als geplant und ist auch 10-mal so teuer geworden wie angedacht. Aber hey, Schwämmchen drüber. Ne? Uns interessiert an dieser Stelle sowieso viel mehr. Wie bekommt man eigentlich so eine astreine Akustik hin, wenn man nicht vor der Klassikbühne sitzt, sondern so bei Rock- oder Pop- oder Elektrokonzerten rumsteht? Johannes Döbbelt hat mal ganz genau hingehört, um das herauszufinden.
Es hätte alles so schön werden können. Eure Lieblingsband ist in der Stadt, sogar am Wochenende. Eure Freunde sind auch dabei und ihr habt Plätze in den ersten Reihen vor der Bühne ergattert. Doch dann das. Der Sound ist ein einziger Brei. Die Gitarren sind matschig, das Schlagzeug kommt auch nicht so richtig durch und der Gesang ist kaum zu verstehen.
Es ist entweder so, dass jemand am Mischpult sitzt, der die Musik nicht so gut kennt oder der es nicht so gut schafft, das technisch umzusetzen oder dass einfach der Raum nicht so geeignet ist.
Hendrik Manok ist Toningenieur beim Deutschlandradio und mischt auch Live-Konzerte.
Da hilft es natürlich, wenn man einen Raum hat, der nicht so besonders viel von sich aus mitklingt. Also einen relativ trockenen Raum zu haben, das hilft sicherlich.
Ein Raum ist dann trocken, wenn es wenig Nachhall gibt. Kinosäle zum Beispiel sind besonders trockene Räume. Der Schall wird von den Wänden geschluckt und kaum reflektiert. Viel Hall gibt es zum Beispiel in der großen Kirche. Wenn man in die Hände klatscht, hallt das Geräusch schon mal 5 Sekunden lang nach. Auch in klassischen Musiksälen wie in der Elbphilharmonie gibt es noch 1 bis 2 Sekunden Nachhall. Für einen möglichst guten Sound bei Rock-, Pop- oder Elektrokonzerten muss es aber eben eher trocken sein, wenig Nachhall. Das klappt nur leider nicht immer. Große, alte Industriehallen mit hohen Decken, aber auch kleine Clubs können schlecht klingen, wenn es zu sehr hallt.
Wenn der Nachhall zu lang ist, dann klingt er zu voluminös, zu matschig. Das bedeutet, dass die vorherigen Ereignisse noch abklingen, während die neuen schon kommen.
Das ist Jörg Kümmel, Architekt und Akustiker beim Ingenieurbüro Müller BBM in der Nähe von München. Er und seine Kollegen haben sich schon um die Akustik vieler berühmter Konzerthäuser auf der ganzen Welt gekümmert. Jörg Kümmel sagt, es kommt auch auf das Publikum an. Wenn der Raum sehr groß ist, braucht man auch entsprechend viele Menschen im Publikum, die den Schall schlucken.
Wenn Sie einen Saal haben, wir gehen immer von Rock-Pop-Konzerten eigentlich immer so von 5 Kubikmetern pro Zuhörer aus, für eine gute Veranstaltungsform, dann sind Sie frei in der Materialwahl der Oberflächen. Wenn es mehr ist, müssen Sie einfach an den Wänden Absorption, also Schallschluckung, nachrüsten, damit die Nachhaltigkeit wieder im angestrebten Bereich ist.
Als Schallschlucker setzen die Akustikexperten meist große Vorhänge aus dickem Stoff ein. Damit können auch Opernsäle oder klassische Konzerthäuser richtig gut klingende Locations für Popmusik werden.
Dann fahren einfach diese Vorhänge an den Seitenwänden, Rückwänden oder wo auch immer runter. Und somit wird der Saal abgedämpft und ist perfekt für Rock-Pop-Konzerte.
Neben dem Raum ist natürlich auch die Qualität der Anlage wichtig. Es kommt sogar darauf an, in welchem Winkel die Boxen aufgehängt sind und auf das Publikum zeigen. Und dann ist dann noch die Sache mit dem besten Platz in der Halle oder im Club. Eine alte Konzertregel lautet: Stell dich dahin, wo auch der Mischer mit seinem Pult steht. Da soll der Sound angeblich am besten sein.
Der beste Platz ist nicht zwangsweise beim Mischer,
sagt Verena Rogler. Sie ist Live-Mischerin und oft mit Bands und Künstlern auf Tour. Nach ihrer Erfahrung gibt es mehrere gute Plätze, aber eben auch einige schlechte.
Schlechte Plätze sind da, wo neben oder hinter einem Wände sind. Da hat man automatisch ganz viele Reflexionen.
Also möglichst vom Rand fernhalten. Außerdem ist es leider da besonders schlecht, wo man seine Lieblingsband am besten sieht, nämlich ganz vorne. Von den großen Boxen rechts und links kriegt man da nur wenig mit. Stattdessen hört man noch ein bisschen die Monitorboxen, die Richtung Bühne zeigen und die Band beschallen. Und die klingen von hinten leider auch nicht so geil.
Im Mittelbereich von der vorderen Mitte bis hintere Mitte ist ein super Platz in den allermeisten Fällen. Überall da, wo einen die Haupt-PA anschaut, ist ein guter Platz.
Die Unterschiede zwischen guten und schlechten Plätzen beim Konzert können wir tatsächlich hören. Das merken nicht nur Soundexperten. Das Gute ist aber, selbst auf den akustisch miesen Plätzen sind wir zumindest nach einer Weile auch mit dem schlechten Sound ganz zufrieden.
Nach 5 Minuten, Viertelstunde ist die meiste Kritik vergessen, die man hatte am Anfang, weil das Gehör gewöhnt sich an den Sound und nimmt ihn dann als normal wahr und kann dann auch Spaß haben. Es sei denn, das ist grob schlecht.
Grob schlecht ist auch eine ganz neue Kategorie, für mich zumindest, oder Pascal? Grob schlecht ist unterm Strich bedeutet, wenn der Sound richtig scheiße ist, kannst du auch nichts mehr machen, ne?
Ja, aber noch nicht grob schlechtig, nur grob schlecht.
Okay, also schlechter Sound beim Konzert, woher das kommt und wo ihr euch am besten hinstellt, wenn ihr dann zum Konzert geht und akustisch so das meiste, das Beste mitnehmen wollt, das hat euch Johannes Döbbelt erklärt, hier in der Redaktionskonferenz in D-Radio Wissen. Wo stehe ich eigentlich immer auf Konzerten? Ich stehe meistens so eher hinten und tatsächlich meistens eher an der Wand. Sollte ich mal drüber nachdenken.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Samstag ist ein deutscher ehemaliger VW-Manager für die USA in Florida festgenommen worden. Der Mann heißt Oliver S. und ist am Montag den Haftrichtern vorgeführt worden. 2012 bis 2015 hat er bei VW in Michigan gearbeitet. Dort ist er zuständig gewesen für die Kommunikation mit den US-Umweltbehörden. Wie genau er dem FBI ins Netz gegangen ist, das ist erst jetzt bekannt geworden. Oliver S. hat sich dem FBI quasi auf dem Silbertablett serviert. Pascal, wie ist das abgelaufen?
Ja, eigentlich hat er ja längst wieder in Deutschland gearbeitet. 2015 wurde er Hauptassistent eines Top-VW-Managers und kehrte nach Wolfsburg zurück. Da hätte ihn das FBI natürlich nicht kriegen können. Deutschland liefert Deutsche nicht an andere Länder aus. Aber Oliver S. wollte unbedingt Urlaub machen in Florida. Und die Süddeutsche Zeitung will nun aus den vorliegenden Fakten geschlossen haben: Offensichtlich habe Oliver S. seinen Anwalt beim FBI anfragen lassen, ob gegen ihn ermittelt werde.
Und das FBI hat sich dann ganz bestimmt über diesen unauffälligen Tipp gefreut, ne?
Ja, klar. Die sind so erst richtig auf ihn aufmerksam geworden und haben ihn dann natürlich geschnappt am Flughafen in Miami. In Wolfsburg kann man so einen Leichtsinn nicht fassen, in den USA Urlaub zu machen. Dazu gehöre, Zitat, eine gehörige Portion Dummheit, zitiert die SZ einen VW-Manager. Bislang hatten die Behörden nur einen verantwortlichen Ingenieur geschnappt. Mit Oliver S. geht ihnen nun jemand aus dem unteren Management ins Netz. Sein Verteidiger wollte gestern sogar noch eine Kaution raushandeln vor Gericht und ihn freikriegen. Das hat der Richter mit lautem Gelächter abgelehnt, sagt ein Augenzeuge.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben ja eben schon gehört, wie das so ungefähr abgelaufen ist bei der Pressekonferenz, die Donald Trump heute gegeben hat. Wir haben auch schon erfahren, dass er viele Themen angesprochen hat. Er ist aber wenig konkret geworden, als die geladenen Journalisten ihm Fragen gestellt haben. Es hat ungefähr eine Stunde gedauert, diese Pressekonferenz. Trump ist relativ ruhig geblieben, hat konzentriert gewirkt und er hat natürlich auch die ein oder andere Spitze verteilt an die Medien. Wie die Reaktionen auf Trumps ersten offiziellen Auftritt sind, das kläre ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler. Thilo, heute hat ja CNN berichtet, dass Russland brisante Informationen habe über das Privatleben von Donald Trump. Der hat hat wie gewohnt sehr schnell reagiert auf Twitter. Er hat da geschrieben, das sei eine politische Hexenjagd auf ihn. Und mich würde interessieren, wie ist er denn vorhin bei der Pressekonferenz darauf eingegangen? Das ist ja so eine etwas krude, noch nicht wirklich belegte Story, muss man dazu sagen, ne?
Ja, es gibt doch keine Belege, das ist alles nicht beweisbar, aber diese Geschichte ist in der Welt und es geht im Grunde um zwei Punkte, sondern es geht um angebliche Videoaufzeichnungen von einem Treffen Donald Trumps mit Prostituierten, heimlich aufgenommen in einem Hotelzimmer bei einem Besuch Trumps im Jahr 2013, offenbar mit dem Ziel, Trump erpressen zu wollen. Und es geht zweitens um verschiedene Treffen zwischen Mitarbeitern aus seinem Wahlkampfteam und russischen Gesprächspartnern, wo es um die gemeinsame Planung möglicherweise von diesen Hackeraktionen gegen Hillary Clinton und ihren Wahlkampfsprecher John Podesta gegangen ist. Das wäre also der Hinweis, dass es da Absprachen gegeben hat zwischen Russland und den USA. Beides wäre ziemlich schwerwiegend. Er hat auf mich keinen souveränen Eindruck gemacht, sondern er hat auf mich einen Eindruck gemacht, dass er sich sehr stark in der Rechtfertigungsposition fühlt und dass es da Dinge gibt, über die er noch nicht sprechen wollte. Er hat natürlich alles als Nonsens bezeichnet. Er hat gesagt, es hätte niemals veröffentlicht werden dürfen. Und er hat eine ganz krude These in den Raum gestellt, dass nämlich möglicherweise die eigenen US-amerikanischen Geheimdienste dahinter stecken würden, diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Vorwürfe mit den Prostituierten, da hat er gesagt, er sei extrem vorsichtig. Er sagt auch seinen Leuten immer, seinen Bodyguards, Jungs, seid vorsichtig. Heute hängen ja überall Kameras rum. Und mit den Vorwürfen zu Kontakten zu Russland, das war interessant. Da ist er nicht ins Detail gegangen. Da hat er ja so ein bisschen geantwortet, aber sehr, sehr ausweichend geantwortet. Das heißt, diese Geschichte ist noch nicht ausgestanden.
Aber warum hat er da ausweichend geantwortet? Weil er befürchtet, dass es da vielleicht einen Interessenskonflikt gibt?
Man kann da nur mutmaßen und spekulieren, sondern ich fasse diese ganzen Geheimdienstunterlagen, die da zusammengetragen worden sind und die jetzt an die Öffentlichkeit kommen, noch mit etwas spitzen Fingern an, weil es eben noch wirklich keine Bestätigung gibt. Aber es sieht ganz so aus, als ob natürlich die amerikanischen Geheimdienste jetzt ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, dass es möglichst schnell substanziell weitergeht und dass die Informationen entweder niedergeschlagen oder ad absurdum geführt werden und wieder gelegt werden oder aber erhärtet werden. Und der Zeitdruck ist relativ groß. Das ist allen Teilen davon die Rede. Am 20. Januar ist die Inauguration. Am 21. Januar, dann bereits im Amt, könnte Donald Trump alle Informationen klassifizieren, das heißt als Geheimnis einstufen. Und dann wären die Ermittlungen erschöpft.
Dieser gesamte Auftritt heute von Donald Trump, wie wird der denn eigentlich kommentiert? Also sowohl von seinen Anhängern als auch von seinen Gegnern?
Noch sind die Kommentare nicht raus, aber es war schon sehr deutlich
Dein Telefon klingelt.
Aber mein Telefon klingelt. Aber es war deutlich zu erkennen, dass es einen starken Frontverlauf gibt, auch innerhalb der Medien. Die einen fragen scharf nach, das sind die, Donald Trump sagt, die Elite-Medien, also New York Times, Washington Post, die Qualitätsmedien, die einfach der Geschichte jetzt nachgehen. Und die anderen sind diejenigen, die seine Lieblingsmedien sind, zum Beispiel Fox News, die tatsächlich immer wieder geklatscht haben während dieser Pressekonferenz. Das heißt, die Polarisierung, die durch die ganze Gesellschaft geht und die noch vertieft worden ist durch diesen heftigen Wahlkampf und durch den Wahlsieg Donald Trumps, die schlägt sich auch im Umgang mit den Medien nieder und das als alles ein ziemlich bedenklicher Vorgang.
Thilo Kössler über erste Reaktionen auf die Pressekonferenz von Donald Trump heute.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das BAMF, das ist die Abkürzung für das Bundesamt für Migration, hat heute zusammen mit Thomas de Maizière die Flüchtlingszahlen 2016 vorgestellt. Im vergangenen Jahr sind 280.000 Menschen nach Deutschland geflüchtet. 2015 waren es noch 890.000. Warum sich die Zahl so reduziert hat, über die Gründe spreche ich jetzt mit Volker Findhammer, unser Korrespondent in Berlin. Volker, im vergangenen Jahr sind rund 2/3 weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen als 2015. Woran liegt das?
Ja, das hat der Bundesinnenminister heute eigentlich ziemlich klar dargestellt. Wir hatten ja noch bis Anfang März oder bis Ende März des vergangenen Jahres recht hohe Flüchtlingszahlen im ISI-System. Also das war ja das sogenannte Erstaufnahmesystem. Bevor das BAMF so richtig funktioniert hatte, hatten wir im Januar noch 91.000 Flüchtlinge, im Februar 61 und im März noch 20.000. Und dann bricht das radikal ab. Ende März ist nämlich das Abkommen mit der Türkei in Kraft getreten. Und dann nämlich ist ja die berühmte Balkanroute, über die wir lange genug gesprochen haben, so langsam versiegt. Dann sind die Zahlen der Flüchtlinge, die zumindest über diesen Weg nach Deutschland gekommen sind, deutlich weniger geworden. Es sind ja immer noch genügend gekommen, 280.000. Das hat der Minister heute ja klargestellt. Aber ein Teil davon ist, wie gesagt, noch auf diese Balkanroute auch mit den ersten 3 Monaten zurückzuführen. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre die Zahl noch mal deutlich niedriger gelegen bei rund 200.000, die im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen wären.
Wie hat sich denn die Zahl der gestellten Asylanträge entwickelt?
Ja, das ist interessant. Die Zahl ist ja geradezu explodiert, muss man sagen. Im letzten Jahr wurden insgesamt 722.000 Erstanträge gestellt. Das klingt, wenn wir jetzt die niedrigen Flüchtlingszahlen sehen, natürlich erstmal gewaltig. Man fragt sich, woher kommt das? Aber wir hatten ja natürlich im Jahr 2015 890.000 Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind. Die wurden erst einmal in dem sogenannten ISI-System erfasst, so eine Art Grunderfassung. Aber die haben da noch keine Asylanträge gestellt. Und das geschah natürlich überwiegend erst im vergangenen Jahr, sodass diese Zahl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geradezu explodiert ist, um 63% angestiegen. Aber der Grund liegt natürlich auf der Hand. Die Menschen, die zuvor nur einfach erfasst waren und noch gar keinen Asylantrag gestellt haben, die konnten ihn erst 2016 stellen. Deshalb ist diese Zahl so in die Höhe gegangen.
Woher sind die meisten Geflüchteten gekommen? Aus welchen Ländern?
Ja, da steht wirklich an vorderster Stelle Syrien. Im Gesamtjahr 2016 sind aus Syrien allein von Zahl der Asylanträge 268.000 Anträge gestellt worden. Dann an zweiter Stelle Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea, Albanien, Pakistan. Es gibt auch rund 15.000 Fälle, die ungeklärt sind, also wo man jetzt noch nicht weiß, welche Identität die Betroffenen wirklich haben. Und dann gibt es auch noch Länder wie Nigeria oder auch die Russische Föderation, aus denen Flüchtlinge nach Deutschland kommen und versuchen, hier Asylanträge zu stellen. Wenn man sich jetzt auch genau noch mal die Zahl anschaut, wie viel der Asylanträge wirklich akzeptiert werden, auch da gibt es eine klare Rangfolge. Auch da steht Syrien mit an erster Stelle, weil natürlich der Krieg, das liegt auf der Hand, dazu führt, dass die Menschen hier ein Bleiberecht erhalten. Auch da steht Syrien mit Abstand an der Spitze. Bei allen anderen Ländern, beispielsweise Irak und schon auch dem Afghanistan, sieht das schwieriger aus. Da nimmt dann die Anerkennungsquote auch Stück für Stück ab. Die bekommen dann teilweise keine Asylberechtigung, nur eine Duldung für eine gewisse Zeit, solange sich die Situation in ihren jeweiligen Heimatländern wieder beruhigt hat.
Im vergangenen Jahr sind rund 2/3 weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen als noch 2015. Die Gründe dafür sind das EU-Türkei-Abkommen und die Schließung der Balkanroute. Infos dazu hatte Volker Fintamer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bei uns läuft der Winter ja noch relativ glimpflich ab. Ja, okay, es ist kalt, dann ziehen wir uns halt warm an oder machen uns es schön warm zu Hause. In anderen Teilen von Europa ist es wesentlich kälter und es ist alles andere als einfach, sich es da warm zu machen. In Teilen von Griechenland und Bulgarien sind es seit Tagen minus 10 Grad oder mehr und das ist und trifft eben besonders die Flüchtlinge, die leiden unter dieser Situation. Mindestens 3 Flüchtlinge sind bereits erfroren an den Folgen dieser Kälte. Das hätte vermieden werden können, das kritisieren Hilfsorganisationen, denn, so sagen sie, die Behörden wussten, dass es diese extremen Minustemperaturen geben würde und sie hätten nicht reagiert. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ist in Griechenland und in Serbien, um den Flüchtlingen vor Ort zu helfen. Wie die Situation dort ist, ich habe nachgefragt bei Florian Westphal, der ist Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen. Vor allen Dingen die Lage in Serbien wird als besonders dramatisch beschrieben. Welche Informationen haben Sie darüber?
Ja, also die Lage in Serbien ist wirklich sehr schwierig für viele der Menschen auf der Flucht, die sich im Lande befinden. Die Behörden gehen ja von mehr als 8.500 Menschen aus. Es sind aber nur etwas über 3.100 Plätze in winterfesten Unterkünften, die zur Verfügung stehen. Und deswegen übernachten und leben viele Menschen nach wie vor in verlassenen Gebäuden, nicht geheizt. Oft versuchen sie sich da durch Lagerfeuer etc. bei Minusgraden, natürlich vor allem nachts, warm zu halten. Und unsere medizinischen Teams vor Ort in Serbien, die diese Menschen behandeln, haben jetzt schon 7 mit wirklich deutlicher Unterkühlung behandelt und natürlich andere Fälle gesehen von Atemwegserkrankungen und Hautkrankheiten, einfach herbeigeführt durch diese wirklich inakzeptablen Lebensbedingungen.
Ich glaube, in Serbien ist es auch richtig, richtig kalt, mitunter bis zu minus 20 Grad, ne?
Genau, also es ist absolut Minusgrade und es sieht im Moment auch nicht so aus, als dass sich das innerhalb der nächsten Tage wirklich ändern würde. Wir haben deswegen jetzt den serbischen Behörden auch angeboten, weitere Notunterkünfte aufzubauen. Da haben wir jetzt noch keine offizielle Antwort erhalten.
Auch im Fokus steht ja das große Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos in Griechenland. Auch da ist in den vergangenen Tagen Schnee gefallen. Auch dort ist es sehr kalt. Ausgerechnet dann eben auch in einem Lager, das eben für solche Wetterverhältnisse überhaupt nicht ausgelegt ist. Was wissen Sie dort über die Situation?
Ja, in Lesbos hat sich das Wetter zum Glück etwas verbessert, aber es bleibt kalt. Und das große Problem ist, dass dieses Lager in Moria auf Lesbos vor allem sehr matschig und nass ist und dass die Menschen natürlich frieren. Denn einige der Zelte sind durch den Schneefall übers Wochenende einfach zusammengebrochen und deswegen unbrauchbar. Und das Gelände ist ja sowieso schon völlig überfüllt und das schon seit längerem. Es ist auch nur möglich gewesen, ganz wenige, bis Dienstagabend etwa 50 von den Menschen dort zu ermöglichen, in Container einzuziehen. Wir haben dafür auch Betten zur Verfügung gestellt. Aber es ist schon erstaunlich feststellen zu müssen, dass trotz der Tatsache, dass dieses Lager schon seit längerem so überfüllt ist, dass ja insgesamt auf den Inseln über 15.000 Menschen festhängen, wirklich überhaupt keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen worden sind, um sich auf den Winter vorzubereiten. Man hat so das Gefühl, dass das jetzt die völlige Überraschung sei, dass es auch in Griechenland im Winter kalt wird. Schneien tut es vielleicht nicht immer, aber man weiß ja schon, dass es kalt wird und dass man Leute dagegen auch irgendwie schützen muss.
Das sind ja auch die Vorwürfe jetzt an die Behörden, dass sie eben einfach gar nicht reagiert haben, obwohl bekannt war, dass eben es sehr kalt werden würde und dass eben einfach Winter wird. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Haben die Behörden zu spät reagiert?
Ja, einem Anschein nach ja, muss man ganz deutlich sagen. Denn wenn man sieht, in welchen Bedingungen die Menschen dort hausen müssen, kann man ja zu keiner anderen Schlussfolgerung kommen. Wiederum, es war ja bekannt, dass die Unterbringungskapazitäten auf den Inseln überhaupt nicht ausreichen, dass diese sogenannten EU-Hotspots dort wirklich doppelt überbelegt sind. Das kann man aber nicht nur den griechischen Behörden zuschreiben, sondern da muss man auch sagen, die Tatsache, dass diese Menschen auf den griechischen Inseln festsitzen, hat vor allem ja auch vorrangig mit der von der EU verfolgten Politik zu tun. Das ist eine direkte Konsequenz davon, unter anderem des EU-Türkei-Abkommens. Und dadurch ist natürlich die EU und die anderen Mitgliedstaaten, auch Deutschland, hier deutlich in der Pflicht. Das heißt, damit kann man sozusagen nicht den schwarzen Peter den Griechen zuschieben, sondern da müssen auch die anderen EU-Staaten jetzt mit in Aktion treten und wirklich dringend sich bemühen, dass die Menschen, die dort sind, in würdevollen und zumindest etwas gegen die gegen das Wetter geschützten Bedingungen untergebracht werden.
Aber was hätten die Behörden oder in dem Fall die EU machen können? Oder was wäre jetzt einfach vielleicht noch kurzfristig eine sinnvolle Maßnahme?
Naja, jetzt muss man erstmal versuchen sicherzustellen, dass soweit es mit verfügbaren Mitteln, ob Zelte oder Wohncontainer oder wie auch immer oder andere Unterkünfte, die Menschen so weit wie möglich warm und trocken untergebracht werden können. Und dann natürlich auch die medizinische Versorgung, da kümmern wir uns drum, aber das reicht dann auch nicht. Man kann sich eigentlich schwer vorstellen, dass da nicht auch innerhalb von Tagen zumindest kurzfristig wie bessere Lösungen gefunden werden können.
Die Flüchtlinge in Griechenland und in Serbien leiden unter der extremen Kälte, eine Situation, die man hätte vermeiden können, sagt unter anderem Florian Westphal von Ärzte ohne Grenzen.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
By almost every measure, America is a better, stronger place than it was when we started.
Egal wonach man gehe, Amerika sei heute ein besserer und stärkerer Ort verglichen zu der Zeit von Obamas Amtsantritt. Barack Obama hat Bilanz gezogen für seine 8 Jahre als US-Präsident. Er hat eine Rede gehalten in Chicago und seine Bilanz fällt positiv aus, logisch. Das Krasse daran ist, Trump will ja viele Errungenschaften Obamas am besten wieder komplett zunichte machen oder teilweise zurückdrehen. Die Gesundheitsreform, den Atomdeal mit dem Iran, die Klimaschutzbestimmungen. Vielleicht geraten auch wieder Minderheiten mehr ins Abseits. Man hört dem scheidenden Präsidenten an, er will, dass das, was er erreicht hat, bleibt. Und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Warum haben wir da so ein Bedürfnis nach? Also warum wollen wir das? Auch im ganz Kleinen, zum Beispiel im Job. Pascal, du hast ein paar Antworten gefunden. Beispiel Berufsleben. Warum fällt es uns schwer, aus einer Firma auszuscheiden?
Ich habe einen prominenten Psychologen dafür befragt, und zwar Jürgen Hesse. Das ist der Karrierecoach und Buchautor aus Berlin. Und der sagt,
das hat immer was mit unserem narzisstischen Bedürfnis zu tun, nach Anerkennung, nach Geliebtwerden, nach Wertigkeit. Mal angenommen, jemand arbeitet 15 Jahre, ist sozusagen mit der Firma älter geworden. Dann möchte er natürlich, wenn er ausscheidet, doch für sich mindestens selbst das Gefühl haben, es war nicht völlig umsonst. Und das befriedigt, das gibt einem ein gutes Gefühl.
Ja, und das erklärt vielleicht auch, warum es selbst uns Jungen schwerfällt, von einer Firma zur nächsten zu wechseln, wo man ja doch erstmal weiter schafft und nicht abgemeldet ist, ne, wie am Ende des Lebens, und nicht in Rente geht. Also das ist immer so ein bisschen ein Schlag ins Kontor.
Wie kann das denn im Berufsleben besser laufen?
Ja, Jürgen Hesse sagt, die Firma muss ein Ritual bieten. Abschiedsparty, Kuchen, Rede. Instinktiv tun das ja auch viele Kollegen. Basteln Fotobücher, backen Kuchen. Das ist also kein affiges Gehabe, sondern macht den Abgang wirklich leichter. Wir in der Redaktion haben heute ja auch überlegt, jeden Arbeitnehmer in eine Ahnengalerie des Unternehmens aufnehmen, in eine Fotowand, vielleicht digital. Unis haben das ja zum Teil. Es gibt da ja oft die Rubrik ehemalige Forschungsassistenten an diesem Institut und so weiter.
Und wenn die Firma mich rausschmeißt oder die Kollegen mich total bescheuert finden und ignorieren oder meine sensationellen Errungenschaften zerstören wollen, wie eben Trump bei Obama?
Ja, das klingt dann so ein bisschen nach Gedankenkarussell. Dagegen sollte man selbst angehen, sagt Jürgen Hesse.
Was habe ich in der letzten Firma eigentlich wirklich geleistet? Worauf kann ich stolz sein? Weil das ja auch wichtig ist für das weitere Fortkommen, für weitere neue Jobs, die man erobert. Was hätte ich anders machen können? Was ist aber auch gut gelaufen, etc.?
Also positiv für sich Bilanz ziehen, sich nicht diese Bewertung von außen, diese Bewertung der anderen aufdrücken lassen.
Jetzt mal allgemeiner. Warum möchte ich überhaupt, dass etwas bleibt von mir in der Firma oder in der Welt überhaupt?
Ja, da hat Psychologe Hesse mir sehr brutal geantwortet, weil wir alle sterben.
Die Tatsache, dass unser Leben endlich ist, diese Angst sozusagen versuchen wir dadurch zu bekämpfen, dass wir uns der Illusion hingeben, dass es aber doch, selbst wenn wir nicht mehr sind, etwas gibt, was Menschen, vielleicht die, die einem ganz besonders nahestehen, an uns erinnert.
Er sagte dann auch quasi so etwas wie, das Jobende wäre der kleine Tod, das Lebensende der große. Also auch an das große Ende erinnern uns dann immer die kleinen Enden.
Das klingt aber jetzt sehr theatralisch, lieber Pascal. Ist vielleicht ein bisschen hochgehangen, ne?
Ja, aber das sagen ja viele Philosophien oder auch Theorien in der Psychologie oder auch in der Soziologie. Da nennt man das zum Beispiel die Generativität, also was man der Gemeinschaft auch anderen Generationen hinterlässt. Ich habe einen Filmtipp dazu, das ist eine Doku aus dem Jahre 2003, heißt Flight from Death, also so Flucht vor der Todesfurcht, oder das Buch dazu von Ernest Becker, Denial of Death. Das hat damals in den 70ern den Pulitzerpreis bekommen. Die These ist einfach, wir haben Todesangst und das verdrängen wir.
Und wie machen wir das?
Na, mit verschiedenen Strategien, unter anderem leider auch andere runtermachen, besiegen oder vielleicht sogar töten. Die These dieses Doku-Films ist dann auch, wir werden aggressiv, wenn wir unbewusst an unsere Todesangst erinnert werden. Und das sei viel häufiger der Fall, als man erstmal so glaubt. Wir schließen uns auch gerne Ideologien, Religionen oder dem Patriotismus an. Also Denksystem, die dann größer sind als wir und die überleben. Und das wird dann natürlich irgendwann wieder zum Problem, wenn das andere Kulturen gibt, die dem allen widersprechen und wir gegen andere Denksysteme irgendwie dann doch kämpfen wollen, dann kriegen wir uns also alle in die Haare. Kann also jeder mal nachdenken, wo gieren wir danach, uns über andere zu stellen? Mode, Musikgeschmack, Bankkonto, Wohnungseinrichtung, Essen. Wird alles vergehen, wie meine Frau immer sagt, denk an die Dinosaurier.
Das tue ich quasi täglich. Das war natürlich der beste Tipp am Ende. Lieber Pascal, ich danke dir für diese Ausführungen zu dieser Zeit noch hier in D-Radio Wissen in der Redaktionskonferenz. Und unsere kleine Show ist auch schon wieder vorbei für heute Abend.
Ja, wir müssen Abschied nehmen.
Wir müssen Abschied nehmen, ganz genau. Und was hinterlassen wir zumindest heute Abend sehr kurz noch allen anderen?
Ich hoffe, ein Lächeln auf den beseelten
Ein gutes Gefühl irgendwie, hoffe ich auch. Also Pascal Fischer und ich verabschieden uns. Mein Name ist Sonja Meschka. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.